Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Can Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, der Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze hier mit Can Isiapar, Psychologe und psychologischer Berater und Dozent in Frankfurt.
Auch ich freue mich, wieder dabei sein zu können. Ich sitze hier mit Jacqueline Scheiber, Autorin, Content-Creatorin und studierte Sozialarbeiterin.
Ja, und wir sprechen heute über ein heiß umstrittenes Thema. Ich würde behaupten, die allermeisten Menschen diskutieren das mit gefährlichem Halbwissen. Wir widmen uns heute dem Narzissmus.
Sehr spannendes Thema, sehr kontroverses Thema, was ich als Psychologe und Content Creator auch ständig mitbekomme, dass wenn ich Videos zu dem Thema mache, Narzissmus, dass das auf jeden Fall sehr großes Interesse, also die Klickzahlen sind gut, kann man sagen, wenn man dieses Thema anspricht. So. Und das ist aber auch für sehr viele Menschen mittlerweile scheinbar ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und ich habe da auch ein, zwei Vermutungen, warum das so sein könnte.
Schieß los.
Ich denke, und jetzt wird es ein bisschen kontrovers, eigentlich finde ich es gar nicht so kontrovers. Man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass die Begrifflichkeit Narzissmus, welches ja an sich ein psychologisches Konstrukt darstellt, oft als so eine Art Kampfbegriff in den sozialen Medien einfach auch verwendet wird, um, sagen wir mal, Verhaltensweisen zu charakterisieren, welche natürlich suboptimal sind, welche anderen Menschen schaden. Aber stellt sich natürlich die Frage, ob es denn richtig ist, so ein psychologisches Konstrukt und sogar was eine psychologische Eigenschaft darstellen kann, aber was auch im Rahmen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine psychologische Störung darstellen kann, ob es so richtig ist, das als Kampfbegriff zu verwenden. So, aber wie erlebst du das denn eigentlich? Ich meine, du siehst das ja sicherlich auch in deiner For You-Page. Wie siehst du das denn eigentlich? Das würde mich eigentlich auch interessieren.
Ich finde, Narzissmus ist in meinem Leben insofern ein großes Thema, weil ich als weiblich sozialisierte Person auch in meinem Freundinnenkreis oft den Ausdruck höre, ja, mein Ex-Freund war ein Narzisst oder diese Person, mit der ich befreundet war, war eine Narzisstin oder war ein Narzisst. Und ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und für unsere Hörerinnen klären, was sind denn narzisstische Eigenschaften? Also wir stellen uns alle irgendwie etwas darunter vor, aber was bedeutet das jetzt auch im psychologischen Sinne? Welche Eigenschaften würden zutreffen auf einen richtigen Narzissten, eine richtige Narzisstin?
Bevor wir auf die Eigenschaften von Narzissmus oder Narzisstinnen eingehen, ist es, glaube ich, wichtig, erstmal zu verstehen, was das Konzept oder Konstrukt Narzissmus überhaupt an sich ist, sodass wir dann daraus herausgehend verstehen können, welche Eigenschaften denn damit verbunden sind. Zunächst, Narzissmus ist ein komplexes psychologisches Konstrukt. Punkt. Und dieses Konstrukt wurde von verschiedenen Richtungen der Psychologie auf verschiedene Arten und Weisen genutzt. Sprich, in der Persönlichkeitspsychologie wird Narzissmus als eine Persönlichkeitseigenschaft begriffen.
Nicht als eine Störung?
In der klinischen Psychologie hingegen gibt es auch ein Narzissmuskonstrukt. Und darunter versteht man auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns das angucken, was in der Persönlichkeitspsychologie als Narzissmus aufgefasst wird und was in der klinischen Psychologie als eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aufgefasst wird, ist es halt der, dass man in der Persönlichkeitspsychologie schon ähnliche Eigenschaften zumindest hat, die mit Narzissmus in Verbindung gebracht werden. Aber in der klinischen Psychologie im Sinne von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist einfach der Schweregrad und die Durchdringung und die Auswirkungen und die Funktionalität, die daraus resultieren, einfach eine andere. Sprich, eine Person kann als Persönlichkeitseigenschaften diverse narzisstische Eigenschaften mitbringen, aber in vielen Bereichen ihres Lebens funktioniert die dann trotzdem relativ normal. Und die Auswirkungen ihrer narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften sind natürlich auf den Alltag gegeben, ganz klar. Aber bei der Person mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist vor allem vielleicht auch in vielen Bereichen die Funktionalität in vielen Lebensbereichen halt auch eingeschränkt. Und die Konsequenzen, die halt tatsächlich daraus resultieren, sind einfach in ihrem Schweregrad auch anders. Und im Großen und Ganzen würde man sagen, es gibt erstmal ein Narzissmuskonstrukt in der Psychologie. Und aus diesem Narzissmuskonstrukt werden in verschiedene Bereiche der Psychologie, wie zum Beispiel der Persönlichkeitspsychologie, aber auch der klinischen Psychologie, diverse Krankheitsbilder oder Eigenschaften abgeleitet. Und das ist so im Großen und Ganzen der große Unterschied. Und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung muss man natürlich sagen, hier fehlt auch ein bisschen mehr die Einsicht als in jetzt den Persönlichkeitseigenschaften. Ich halte jetzt ein bisschen Monolog, aber ich komme jetzt einfach auch mal dazu. Was ganz viele Menschen nicht verstehen, ist, und wenn ich ganz viele Menschen sage, meine ich vor allem die Menschen, die halt Narzissmus als so eine Art Kampfbegriff benutzen. Auf einem bestimmten Spektrum haben wir alle diverse narzisstische Eigenschaften und bis zu einem gewissen Grad ist das auch nicht unbedingt schlecht.
Das, was du sagst, bedeutet, jeder und jede trägt narzisstische Anteile in sich und diese Eigenschaften sind nicht erstmal zu verteufeln, sondern sie können natürlich auch sehr nützlich sein. Also ein gewisses Maß an Narzissmus hilft uns ja auch dabei, alltägliche Situationen zu bewältigen oder kann uns dabei helfen, in beruflichen, in zwischenmenschlichen Kontexten auf die eine oder andere Art und Weise zu reagieren. Also ich glaube auch, dass ich als eine Person, die viel in der Öffentlichkeit arbeitet oder auch viel unter dem Blick von anderen Menschen arbeitet, sicher auch eine Zuneigung dafür haben muss, dass ich daraus Energie schöpfe oder dass mir das Spaß macht oder dass mir das nichts ausmacht. Und das ist vielleicht an meinem Beispiel jetzt mein narzisstischer Anteil, der halt sagt so, ja, ich finde das super, wenn ein Raum voller Menschen klatscht, nachdem ich ihnen was vorgelesen habe.
Ja, da stellt sich aber mir auch wirklich die Frage, würdest du das auch wirklich als narzisstischen Anteil definieren, dass du einfach gerne eine Vorlesung in einem Raum hast, der voll ist?
Ich weiß, also ich bin ja keine Psychologin im Gegensatz zu dir, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Expressionistische, was ja viele Kunst- und Kulturschaffende in sich haben, schon an diesem Anteil andockt. Also, dass sich das ein bisschen draus nähert. Mir hat auch ganz gut gefallen, wie du den Narzissmus anhand von diesem Konstrukt erklärt hast, weil ich stelle mir da sofort vor, dass das ein großer Würfel ist, der in einem Raum steht und unterschiedliche psychologische Richtungen betrachten es aus unterschiedlichen Perspektiven und ziehen ihre Schlüsse draus. Und es heißt ja, im Prinzip nichts anderes, als dass dieser Würfel in uns allen steckt. Und je nachdem, wie groß oder klein der ist und in welchem Kontext man ihn betrachtet, hat er eine andere Bedeutung. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher, die du da genutzt hast. So ist es ja interessanterweise mit vielen Phänomenen in der Psychologie. Es gibt ein Konstrukt und daraus nehmen sich verschiedene Bereiche der Psychologie selber etwas raus und untersuchen das in ihrem eigenen Metier und etc. Und so ähnlich kann man das auf jeden Fall sehen. Aber ich glaube, jetzt können wir tatsächlich mal so eine kleine Definition von Narzissmus mal durchnehmen. Also Narzissmus ist im Allgemeinen schon gekennzeichnet durch ein übersteigertes Selbstwertgefühl oder den Wunsch nach einem übersteigerten Selbstwert. Zumindest. Und ein Bedürfnis nach Bewunderung ist schon oft gegeben. Und es gibt ja natürlich nicht nur ein Narzissmuskonzept, sondern es gibt ja auch verschiedenste Narzissmuskonzepten. Oft ist natürlich auch ein Mangel an Empathie ein Faktor in diesen Narzissmuskonzepten und Definitionen. Und man kann schon sagen, dass das so ein Grundgerüst von Narzissmus als Definition ist. Wobei, das ist jetzt nicht meine Definition, das ist jetzt alles natürlich auch sicherlich nicht 100% so. Nicht jede Definition wird jeden zufriedenstellen, aber ich glaube, damit müssen wir an der Stelle auch leben. Und das Interessante ist, du hast ja gerade auch angesprochen, dass du das Gefühl, in einem Raum zu sein, zum Beispiel im Rahmen einer Vorlesung, wo wirklich ganz viele Leute dir lauschen, ganz gut findest. Oder dieses künstlerische, Künstler- und Kulturschaffende, dieser Wunsch nach Bewunderung, habe ich das richtig verstanden ungefähr? Das kann man sagen, ist eigentlich per se, wenn man das so eigentlich mal so hört, ja nichts wirklich Negatives. Und dann gibt es auch verschiedene Narzissmuskonstrukte, wie zum Beispiel, die kann ich auch einfach mal ansprechen, den grandiosen und den vulnerablen Narzissmus. Und da geht man in der Forschung mittlerweile halt auch so weit, dass man den grandiosen Narzissmus, so diese gerade schon eben erwähnten positiven Eigenschaften zuordnet, aber natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel interpersonelle Dominanz, also dass man tatsächlich andere Personen vielleicht auch versucht, in anderen Feldern zu dominieren, was ja auch, muss man auch mal sagen, nicht in allen Kontexten ja auch schlecht sein muss. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Bundesliga-Fußball spielst, ja, dann willst du den Gegner natürlich dominieren, ist ja klar, ne? Oder in irgendeiner Sportart bist oder so. Ich glaube, problematisch wird es halt, wenn Personen mit narzisstischen Eigenschaften vor allem Dritten Schaden zufügen, indem sie zum Beispiel Dritte ausbeuten, indem sie Dritte einfach als Werkzeuge zu ihrem Willen quasi sehen, so, und den Gegenüber einfach entmenschlichen. Das ist so das, was problematisch sein könnte. Und das wiederum beschreibt der sogenannte vulnerable Narzissmus. Also wir haben zunächst den grandiosen Narzissmus, welcher ja zwar auch mit Eigenschaften wie interpersonelle Dominanz auch nicht nur positiv konnotiert ist, aber wir haben halt auch sowas wie den vulnerablen Narzissmus. Und jetzt wird's eigentlich sehr spannend, weil es gibt mittlerweile durchaus auch Forscher, die den Gedanken in den Raum stellen, dass der grandiose Narzissmus, dass man diesen nicht mehr als problematisch bezeichnen oder ansehen sollte und dass gerade eher so diese vulnerablen Narzissmusanteile als problematisch zu werten sind. Und ja, spannende Frage auf jeden Fall. Und ich habe dazu tatsächlich auch mal ein Video gemacht und der wurde von Menschen, die diesen Narzissmusbegriff für sich sehr vereinnahmt haben, als sehr negativ angesehen, muss ich sagen.
Ich bin zu großen Berufen, das weiß ich wohl. Zur Ruhe werde ich erst im Tode kommen. Leiden werde ich immer haben, aber meine Werke werden ewig leben. Das sagt Feuerbach, den uns die staatliche Kunsthalle mitgebracht hat heute, auf seinem Selbstbildnis von 1852-53 sieht man ihn, wie er ganz starr und streng uns als Betrachter ihn entgegenblickt und wir würden nie so weit gehen, irgendwelchen Künstlern, heute sind es nur Männer, wenn ich das richtig im Überblick habe, wir würden nicht so weit gehen, Künstlern den Narzissmus nachzusagen. Aber in dem, was du erzählt hast, gibt es zumindest in der Biografie von Feuerbach ein paar Parallelen. Also Ferndiagnosen gibt es nicht, aber Feuerbach hat zum Beispiel auch wenig Geld gehabt und hat oft seine Mutter, die Witwe war, um Geld gebeten und sie dadurch in große Not gestürzt. Er hat, je mehr abgelehnt wurde von den anderen, desto unverkennbarer hat er sich gefühlt, weil er gedacht hat, so, die verstehen mich alle nicht und die entdecken dieses große künstlerische Talent in mir nicht. Und diesen Typus Feuerbach, den bin ich auch schon begegnet, muss ich sagen.
Wie es Jacqueline schon betont, natürlich soll dem Künstler Anselm Feuerbach hier kein Narzissmus diagnostiziert werden. Vielmehr geht es darum, einige Charaktereigenschaften der vielschichtigen Künstlerpersönlichkeit Anselm Feuerbachs zu skizzieren, die auf Narzissmus hindeuten könnten. Bereits mit 10 Jahren wurde Anselm Feuerbach durch seine Stiefmutter als eitel, wie ich noch nichts gesehen, beschrieben. Für diese Eitelkeit sowie seinen Drang zur Selbstdarstellung sollte Feuerbach sein Leben lang bekannt bleiben. In seinem jugendlichen Selbstbildnis zeigt sich der gerade einmal 23-jährige Feuerbach selbstbewusst mit bohrendem Blick. Farblich orientiert er sich mit den Braun-, Ocker- und Rottönen an Größen wie Rembrandt. Die berühmten Selbstbildnisse Rembrandts hatte Feuerbach gründlich studiert. Der junge Feuerbach stellt sich in einem Brustbildnis dar. Der Ausschnitt des Selbstporträts endet also knapp unter der Brust und verleiht seinem Gesicht so noch mehr Bedeutung. Das Gesicht wird von schräg rechts oben beleuchtet. Und so liegen deutliche Schatten in Feuerbachs Gesicht und unterstreichen seine Gesichtszüge zusätzlich. Dadurch, dass Feuerbach seinen Kopf leicht nach unten geneigt darstellt und die BetrachterInnen somit von unten direkt anblickt, wird der Blick aus den Augenhöhlen besonders durchdringend, intensiv und selbstbewusst. Diese Form der theatralischen Darstellung erinnert stark an den Geniekult, der vor allem im 18. Jahrhundert gelebt wurde. In diesem Geniekult und den damit verbundenen Darstellungen treffen Drama, Pathos, schöpferische Kraft und unbändiger Willen aufeinander. Diese Aspekte spielen auch schon früh im Leben des jungen Feuerbachs eine große Rolle. Schon im Kindesalter galt er als Wunderkind und drängte mit 15 Jahren beharrlich darauf, an eine Kunstakademie zu dürfen, was er schließlich auch durchsetzen konnte. Schon bald aber genügten ihm seine Lehrer nicht mehr. Er bezeichnete sie als Null und auch später war ihm keine Akademie gut genug. Seit seiner Akademiezeit betrieb er einen großen Kult um seine Person. Immer wieder zerstritt er sich auch mit AuftraggeberInnen oder anderen Personen in seinem Umfeld. Mit Kritik an seinem eigenen Werk konnte er, wie Jacqueline es eben schon skizziert hat, gar nicht umgehen. Er fühlte sich als unverstandenes Genie und neigte zu Wutanfällen, in deren Folge er auch mal das Land verließ oder seine eigenen Werke zerschlug. Und wenn Feuerbach auch mit depressiven Verstimmungen und Einsamkeit zu kämpfen hatte, seine Überzeugung, dass sein eigenes Werk genial ist, verlor Feuerbach nie.
Da muss man jetzt natürlich an der Stelle sich auch die Frage stellen, ist es denn überhaupt für einen Künstler zum Nachteil, wenn man so sehr an sich glaubt? Wie empfindest du das denn?
Na, es ist schon wichtig, dass man an sich glaubt und es ist auch wichtig, dass man als Mensch, der etwas erschafft, das gesehen werden soll, am meisten überzeugt davon ist, weil sonst wäre ja die Notwendigkeit gar nicht da, dass man es macht. Ich bin in meinen kreativen Schaffensprozessen auch immer am Punkt zwischen völliger Überschätzung und völliger Unterschätzung. Und ich glaube, diese Balance ist halt wichtig. Also aus meiner persönlichen Erfahrung her braucht es Bodenhaftung. Und in dem Moment, wo man was macht, muss man aber auch denken, das fehlt der Welt noch. Darauf haben alle gewartet. Weil sonst brauche ich es ja gar nicht machen, wenn ich denke, dass es eh genug von Literatur, Bildern, Skulpturen, Kunst gibt, dann besteht die Notwendigkeit ja gar nicht, dass ich jetzt noch ein weiteres Werk rausschieße. Also ich muss ja diese Überzeugung haben. Und das ist schon ein schmaler Grat. Und ich glaube auch, dass sich das natürlich in den letzten 50 Jahren wahnsinnig gewandelt hat. Also auch wenn wir jetzt auf ältere Künstler, Künstlerinnen blicken, unter welchen Umständen die auch Kunst gemacht haben, das kann man natürlich mit der heutigen Zeit nicht vergleichen. Die Art und Weise, wie wir Marketing betreiben, wie wir Aufmerksamkeit schaffen, wie wir Aufmerksamkeit halten, da fällt dann halt schnell mal so dieser Narzissmusbegriff. Auf der anderen Seite finde ich es eben wichtig, die Dinge auch im zeitlichen Kontext zu betrachten.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive, die eigentlich nicht nur in einem Kunstkontext zur Geltung kommen sollte, sondern ich finde, das ist zum Beispiel auch in der Produktgestaltung auch ziemlich ähnlich. Denn wenn jemand ein Produkt irgendwie entwirft und sagt, es ist das Beste und wenn das Produkt dann nicht läuft und wenn er dann sagt, die anderen verstehen es nicht, so, ne? Und das hast du eigentlich auch ganz oft in so einem Kunstkontext, dass Leute einfach sagen, so, die Welt versteht meine Kunst nicht, die Welt ist nicht bereit für meine Kunst oder für meine Werke. Ich denke, man kann natürlich auch in so einem Habitus verweilen. Da muss man natürlich auch mit dem Gedanken zurechtkommen, dass man vielleicht meistens wahrscheinlich zeitlebens, und darüber hinaus gibt es ja auch keine Garantie, zumindest keinen kommerziellen oder ideellen Erfolg vielleicht sogar auch haben wird. Das ist so ein Gedanke, der mir dann eigentlich so durch den Kopf geht. Und da ist natürlich die Frage, will man ein Produkt oder ein Kunstwerk schaffen, von dem man denkt, dass das, wie du es so schön gesagt hast, der Welt fehlt? Oder will man eigentlich der Welt seinen Willen aufzwingen? Und das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft, die Menschen mit narzisstischen Eigenschaften oft auch so mitbringen. Natürlich, es gibt keine Ferndiagnosen. Das wollen wir an dieser Stelle auch betonen. Oft ist es aber tatsächlich auch so, dass dies eine Eigenschaft ist, die Menschen mit narzisstischen Eigenschaften mitbringen und dann einfach mit der Welt nicht interagieren können oder von der Welt dann auch nicht das bekommen, was sie sich wünschen. Einfach weil sie sich denken, alle anderen sind schlecht, alle anderen sind nicht bereit, alle anderen haben einfach kein Verständnis von Kunst oder für mein Produkt oder für was auch immer. Und das führt dann wahrscheinlich bei diesen Leuten auch zu einer, nicht wahrscheinlich, sondern mit großer Sicherheit, auch zu einer gesteigerten Frustration. Weil, du musst dir das mal vorstellen, du gibst der Welt eigentlich etwas, wo du denkst, das ist das Wertvollste, das ist das beste Produkt, das beste Kunstwerk, das ist einfach das Beste. Und niemand nimmt es an. Und dann ist das, glaube ich, so eine Art Perlen vor die Säue für diese Leute einfach. Ne? Du gibst der Welt etwas, was dir auch sehr wichtig ist, was für dich eigentlich so das Nonplusultra darstellt, aber keiner möchte es haben.
Ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun und das ist eine sehr laienhafte Betrachtung und ich werde mich davor in Schutz nehmen, hier psychologische Diagnosen zu stellen, weil das ist dein Metier oder da kennst du dich besser aus. Aber in meiner laienhaften Vorstellung erkläre ich mir diese Ablehnung und diese daraus resultierende Erhöhung. Das sehen wir ja bei Kindern manchmal auch, dass die etwas machen, was dann nicht so angenommen wird oder zerstört wird vielleicht. Und um mit diesem Frust und mit dieser Ablehnung umzugehen, erschaffen sie sich eine Idee von sich selber, in der sie besser sind und über den Dingen stehen. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein Zitat von einer lieben Freundin von mir, die Lyrikerin ist, stellen, die mal geschrieben hat, niemand steht über den Dingen, wir stehen alle mittendrin. Und jedes Mal, wenn ich so denke, es gibt so Menschen, die sich so überhöhen und von oben herabblicken, aber das zeugt ja von so einem fehlenden Umgang mit Zurückweisung. Und dann sagt man halt wie ein junger Feuerbach, ich bin alles, was ist, was war und was sein wird.
Also Gott. Ja, das Interessante ist eigentlich, man liest in der Literatur tatsächlich auch, ich habe mal eine sehr treffende Metapher zum Thema Narzissmus gelesen und wir haben ja mittlerweile alle verstanden, dass wir auch alle gewisse narzisstische Anteile haben, aber Menschen mit erhöhten narzisstischen Anteilen erleben ja eigentlich dieselben Sachen, wie alle anderen Menschen sie auch erleben. Aber ihre inneren Ressourcen erlauben es ihnen halt auch nicht, die Sachen so zu verarbeiten, so wie es andere Menschen verarbeiten würden. Und da gab es mal eine wunderschöne Metapher dazu, die das so beschrieben hat, dass Menschen mit erhöhten narzisstischen Eigenschaften, dass denen so quasi der innere Thermostat fehlt, um quasi in ihr Innenleben so zu regulieren, dass sie mit Ablehnung oder generell mit Widerworten oder mit Lebensereignissen oder Gegenmeinungen so zurechtkommen können, wie es halt normal, also in Anführungsstrichen normal funktionierende Menschen können. Ihnen fehlt halt wirklich so dieser innere Thermostat, um ihr Innenleben, also ihre innere Temperatur, so regulieren zu können, dass sie mit diesen täglichen Kränkungen oder mit den täglichen Zurückweisungen, die ja zum Leben auch gehören und auch okay sind, klarkommen können. Und das ist mitunter einer der großen Unterschiede zwischen Menschen, die halt diverse, eher negativ konnotierte narzisstische Eigenschaften haben und Menschen, die das halt nicht haben.
Und wenn wir so von Narzissten und Narzisstinnen sprechen, dann dürfen wir wirklich nicht vergessen, nur 0,4% der Weltbevölkerung sind tatsächlich mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und natürlich gibt's wie in allen Erkrankungen eine Dunkelziffer. Das wirkt sich natürlich auch auf Frauen oder weiblich sozialisierte Personen aus, weil wir wissen, dass in der Gesundheit allgemein, aber auch in der psychischen Gesundheit ein großer Gap besteht, also ein Abstand davon, wie sich Erkrankungen oder Störungen bei Frauen abbilden oder ob die sich anders auswirken als beim Mann. Man hat in der Medizin, das weiß man mittlerweile, den Mann die längste Zeit als Standardmenschen verstanden. Willkommen im Patriarchat. Und von dieser Abweichung her hat man das einfach auf Frauen umgelegt. Und langsam kommt man drauf, oh, Erkrankungen wie ADHS zum Beispiel wirken sich bei erwachsenen Frauen anders aus als bei Männern. Und so ist es im Narzissmus auch. Und wenn wir über Narzissmus sprechen, dann habe zumindest ich und ich glaube viele andere Personen auch einen Mann im Kopf. Und das kann natürlich schon auch bei Frauen vertreten sein, aber seltener diagnostiziert.
Ja, es ist mittlerweile schon so, dass es in der Forschung auch präsenter ist, dass es geschlechterspezifische Unterschiede in verschiedenen Symptomen aber auch im nichtklinischen Bereich in verschiedenen Eigenschaften auch geben kann. Tatsächlich, wenn es jetzt um das Thema Narzissmus geht, ist da jetzt hinsichtlich der Forschung ein bisschen weniger erforscht als jetzt um sowas wie ADHS oder Autismus und Co. Aber ja, das gibt es durchaus. Aber was ich halt auch sehr interessant finde, ist, wie du es auch schon angesprochen hast, dass wenn es um das Thema Narzissmus geht, dass dann ganz viele Menschen eine männliche Person vor Augen haben, was aber eigentlich als Phänomen ja relativ geschlechtsneutral eigentlich auch ist. Und was man dazu halt sagen kann, ist, dass so die Strategien, die Menschen mit narzisstischen Eigenschaften nutzen können, sich schon geschlechterspezifisch unterscheiden kann. Zum Beispiel Strategien, um diese interpersonelle Dominanz aufrechtzuerhalten, um sich selbst ein bisschen zu promoten, also Self-Promoting-Strategien und sowas etc. Aber im Großen und Ganzen sind die Strategien anders, aber die Kriterien nicht allzu sehr. Aber wie gesagt, die Forschung gibt es da ein bisschen weniger als jetzt zu den beiden anderen bereits genannten Sachen, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes und spannendes Feld.
Jetzt haben wir uns psychologisch sehr nah und auch schon sehr tief mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Der Ursprung in der griechischen Mythologie bezieht sich ja auf die Erzählung von Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Auch das sehen wir hier auf der Zeichnung von Moritz Schwind im 19. Jahrhundert, da räkelt sich der junge Mann über dem Brunnen und betrachtet sein Spiegelbild.
Jacqueline hat es schon richtig zusammengefasst. Der österreichische Künstler Moritz von Schwind stellt in seiner Zeichnung die beliebte Geschichte um den schönen und begehrten Narziss dar. In der griechischen Mythologie ist Narziss ein gut aussehender Jüngling, der für seine Schönheit berühmt ist, aber alle Liebesbekundungen zurückweist. Eine der unglücklich in Narziss Verliebten ist die Nymphe Echo. Echo ist verflucht und kann nur das wiederholen, was jemand anderes zuvor gesagt hat. Dennoch schafft sie es, Narziss ihre Liebe zu gestehen. Narziss aber sagt daraufhin zu Echo, dass er lieber sterben wolle, als Echos Liebe zu erwidern. Echo verschwindet für immer. Erhalten bleibt nur noch ihre Stimme, das Echo. Ein anderer von Narziss Verschmähter lässt Narziss mit einem Fluch belegen, durch den er sich selbst unglaublich verlieben, diese Person aber nicht erreichen können soll. Als Narziss daraufhin an einer Wasserquelle sein eigenes Spiegelbild entdeckt, verliebt er sich unendlich. Sein eigenes Spiegelbild anstarrend verweilt Narziss am Wasser. Jede seiner Gesten wird von dem Geliebten erwidert. Erreichen kann er ihn dennoch nicht. Als er über diesen Schmerz weint, verschwimmt das Spiegelbild und Narziss erkennt sich selbst. Narziss stirbt an unerfüllter Liebe. An der Stelle, an der er stirbt, wächst eine Narzisse. Die Geschichte um den selbstverliebten und schönen Jüngling Narziss ist seit der Antike ein beliebtes Motiv in der Kunst. Moritz von Schwind greift es Mitte des 19. Jahrhunderts in seiner feinen Zeichnung auf. Diese Zeichnung sollte eigentlich als Entwurf für ein Wandgemälde dienen. Narziss ist hier über das Wasser gebeugt und betrachtet sein Spiegelbild. Auffallend ist, dass Narziss in dieser Darstellung nicht mit den sonst üblichen Jagdutensilien dargestellt wird, sich aber selbst mit einem Kranz bekrönt.
Und was im Bild nicht sichtbar ist, ist Echo, die ihn ja eigentlich verfolgt hat und die immer so um seine Liebe gerungen hat, aber er war so verliebt in sich selber, dass er ihre Liebe abgelehnt hat. Und aus Echo ist das heutige Echo entstanden. Und was bedeutet das eigentlich, wenn man mit Narzissten in einer Beziehung ist?
Das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage, denn oft weiß man ja nicht, ob man mit einer narzisstischen Person in einer Beziehung ist. Aber natürlich, wir als Menschen, wir wollen ja Sinn in unserer Umgebung schaffen. Also wir wollen ja ein Label für die Dinge, die es so gibt. Also es ist ja halt auch in den sozialen Medien heutzutage auch Hilfe. Ich bin mit einem Narzissten in einer Beziehung und so. Das ist ja ein Muster, was man immer wieder so sieht. Aber in den meisten Fällen wird man das gar nicht wissen. Die Person selber wird das ja auch wahrscheinlich gar nicht wissen. Dementsprechend ist es halt gar nicht so leicht zu beantworten in dem Sinne. Aber nehmen wir mal an, wir wüssten das aber und die Person selber wüsste das auch. Diese Fälle gibt es ja durchaus auch. dann kann man natürlich davon ausgehen, also je nachdem, in welcher Art sich dieser Narzissmus zeigt, dass das schon auch zu Problemen führen könnte. Ganz klar. Also zum Beispiel nehmen wir mal an, wenn jetzt jemand schon sehr grandiose Anteile in sich hat, also sehr diesen Größenwahn hat und sehr an sich glaubt, aber auch durchsetzungsfähig ist und so. Oft sind Partner und Partnerinnen von solchen Personen auch gerade von diesen Eigenschaften sehr fasziniert.
Ich finde, man kennt das ja auch, dass du mit jemandem zusammen bist, der hier was von seinem oder ihrem Glanz abgibt. Und dann potenziert sich das im ersten Moment auch so. Das schafft Euphorie und man hat so gefühlt noch mehr Spaß miteinander, als man für möglich gehalten hat. Nur das Problem in solchen Konstellationen ist, dass ja eine Person im Fall eines Narzissten oder einer Narzisstin bestimmt, wann das kalt und wann heiß gespielt wird. Und trotzdem entsteht eine Dynamik, die man in der Psychologie, glaube ich, auch Co-Abhängigkeit nennt.
Das kann man durchaus Co-Abhängigkeit nennen, ja. Also die Dynamik, die dann durch solche Beziehungen entstehen kann, ist tatsächlich, dass wenn der Glanz dann irgendwann verfliegt, dann vielleicht nur noch der Schmerz bleiben kann. Und das ist eine der Risiken, die es dabei natürlich halt auch gibt. Und man muss natürlich auch verstehen, dass wenn eine Person sehr hohe narzisstische Ausprägungen mit sich bringt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich sehr viel um diese Person selber halt drehen wird. Und je nachdem, wie man halt mit sowas umgehen kann, muss man halt einen gewissen Umgang mit sich finden. Das ist halt auch wahrscheinlich so die Herausforderung dabei, dass man die Distanz da überhaupt findet und Distanz schaffen kann. Und leider ist es halt oft so, dass Menschen, die mit solchen Menschen zusammen sind, oft Menschen sind, die komplett gegenteilig gepolt sind. Also die eher sehr unterwürfig auch sind und sich vielleicht oft sogar wissentlich oder unwissentlich so eine Person wünschen.
Ich kenne die Co-Abhängigkeit ja aus meiner Praxis, vor allem im Suchtbereich. Da ist es eine verbreitete Form von konsumierenden und nicht konsumierenden Partnerschaften oder PartnerInnen, die dann aus dieser Suchterkrankung heraus sich nicht trennen können oder auch nutzen als auch Schaden des konsumierenden Partners, der konsumierenden Partnerin davontragen. Das heißt, wenn jemand immer betrunken ist oder häufig trinkt, dass dann daraus sehr leidenschaftliche Szenen entstehen, aber auch sehr großes Konflikt- und Gewaltpotenzial und dass man aber auch sich als Helferin oder als Helfer fühlt und die Person nicht verlassen kann. So, das sind die Co-Abhängigkeiten, die mir in meiner Praxis immer sehr vertraut waren. Und ich glaube, dass es eben in diesem Bereich sehr viel komplexer ist. Das heißt, dass die Dinge, und das haben wir bis jetzt schon festgestellt, die Dinge nicht auf der Hand liegen, sondern die sind halt verstrickt in einem Konglomerat von, ja, also grundsätzlich haben das fast alle Menschen in sich drin und auch Anteile davon können positiv und förderlich sein. Es sind wenig Menschen diagnostiziert, aber ich glaube, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das Gefühl oder diese Ahnung, ah, da ist jemand, der behandelt mich nicht so super.
Es liegt irgendwo auch in der Natur dieser Beziehungen, dass wenn man mit einem Menschen, der halt nachgesagt wird, diverse narzisstische Anteile zu haben, dass in dieser Beziehung der nicht narzisstische Part auch irgendwo wahrscheinlich einen Schaden davon tragen wird und oft wahrscheinlich auch ein gewisser psychischer Schaden. Es liegt ein bisschen auch in der Natur der Dinge und ich glaube, wenige Menschen würden das bestreiten, dass das nicht so ist. Und das haben wir tatsächlich im Narzissmythos an sich auch drin, nämlich über die Ablehnung der Nymphe Echo durch Narziss war Echo natürlich auch gekränkt und ist dann auch verschwunden. Aber der andere Teil dieses Mythos ist auch, dass Narziss eigentlich über seine Liebe zu sich selbst beziehungsweise zu seinem Spiegelbild ja auch selber eigentlich daran zugrunde gegangen ist. Und das ist natürlich auch ein Teil dessen, was besprochen werden sollte. Also verstehe mich an der Stelle jetzt nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, auch die armen Narzissten, so, ne, denen geht's auch schlecht, darum geht es nicht. Aber man muss sich das natürlich auch so vorstellen, dass wenn man auf eine gewisse Art und Weise mit der Welt interagiert und Ablehnung auch durch die Welt bekommt, einfach weil man vielleicht auch Ansprüche hat, die niemals befriedigt werden können, dass das der betroffenen Person halt auch nicht unbedingt auf lange oder kurze Sicht gut tut. Und diese Personen leiden sicherlich auch unter ihren Eigenschaften, die sie halt so mitbringen. Und das hatten wir auch schon interessanterweise am Anfang angesprochen, nämlich der Unterschied zwischen diversen narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften, die jeder von uns hat. Und manche haben aber von diesen Persönlichkeitseigenschaften natürlich auch mehr oder eine höhere Ausprägung. Und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ja, inwiefern diese Menschen im Alltag funktionieren. Und wenn halt diese Eigenschaften so weit gehen, dass wir in unserem Alltag nicht funktionieren, dann leiden halt auch die Betroffenen darunter.
Es ist halt ein niemals endender Teufelskreis in Wirklichkeit, weil diese Ablehnung, Überhöhung und dann auch Depression Schlag auf Schlag und der arme Narzis stirbt am Ende wegen unerwarteter Liebe, gebrochenem Herzen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ja, da muss man sich auch denken, diese Geschichten, die sich da ausgedacht wurden, sind manchmal auch ein bisschen irreführend und heute schlecht nachvollziehbar. Trotzdem steckt ein Funken Wahrheit drinnen und dieser Funken Wahrheit, der trägt sich in der Kunstgeschichte auf jeden Fall fort.
Das Gute ist allerdings, dass wir mittlerweile auch Ansätze haben, um Menschen, die diverse narzisstische Anteile haben, auch wirklich helfen zu können. Also abhängig davon, inwieweit die narzisstischen Anteile, die narzisstischen Eigenschaften ausgeprägt sind, kann Personen schon geholfen werden. Wir hatten ja diese Metapher mit dem inneren Thermostat und es gibt durchaus Wege und Mittel, wie auch Menschen mit mehr narzisstischen Eigenschaften als der Durchschnitt durchaus auch Methoden lernen können, durchaus auch lernen können, ihr Innenleben zu regulieren, sodass sie eigentlich durchaus auch erfüllte Leben und Beziehungen und etc. leben können.
Wir haben heute auch einen Künstler da, von dem ich mir rückblickend gewünscht hätte, der hätte vielleicht mal auch die Möglichkeit gehabt, sich mehr selbst zu regulieren. Ich weiß nicht, bevor ich jetzt den berühmt-berüchtigten Namen nenne, möchte ich dich fragen, Can, kannst du Kunst vom Künstler trennen?
Also für mich kommt es ganz drauf an. Grundsätzlich kann ich das schon. Es kommt natürlich auf den Künstler an und auf das Kunstwerk und auf die Person. Also ich würde sagen, grundsätzlich ja, aber es kann Ausnahmen geben.
Da haben wir eine gute Diskussionsgrundlage. Ich finde es ganz furchtbar, Kunst und Künstler zu trennen. Ich finde, das geht sich einfach nicht mehr aus. Und das war auch über die längste Zeit ein Mittel, Macht auszuüben und zu sagen, ich kann all die Lorbeeren meiner Berühmtheit ausnutzen und dabei wahnsinnig grenzüberschreitend bis hin zu schädlich oder sogar gewalttätig sein. Aber meine Kunst kann weiter ausgestellt, verkauft, präsentiert werden. Und für mich ist es in der heutigen Zeit nicht mehr möglich zu sagen, mir ist egal, was für eine Person hinter dem Kunstwerk steht, das ist so ein tolles, erschaffenes Werk, das ich bewundere, dass ich außer Acht lassen kann, welcher Mensch das gemacht hat und was mit dem Menschen einhergeht. Und einer dieser Menschen, bei dem sich das bei mir persönlich sehr verändert hat, ich oute mich jetzt, ist Pablo Picasso. Ein Name, der uns allen, wenn auch nur im Entferntesten, ein Begriff ist, der das 20. Jahrhundert wahnsinnig geprägt hat mit seinen Bildern und der bei mir ab dem Zeitpunkt, wo ich mehr Wissen über sein Leben bekommen habe, in Ungnade gefallen ist. Also Pablo Picasso, mittlerweile sehr bekannt dafür, dass er gerne auch mit jungen Frauen beisammen war, dass er mit mehreren Frauen gleichzeitig in einer Beziehung war, dass er in seinen Affären aber auch die einzelnen Frauen klein gehalten hat bzw. unterdrückt hat, um herauszustreichen, was für ein genialer Künstler er ist. Er hat vor allem in einer späteren Lebensphase auch Frauen dann gern nochmal um einen deutlichen Altersunterschied nach unten ausgetauscht und hat sie objektifiziert in seinen Bildern und sich einfach über die Dinge gestellt. Und das ist was, womit ich bei Picasso ein Problem habe. Auf dem heutigen Bild sehen wir allerdings keine Frau ungewöhnlicherweise, sondern eine Atelierzeichnung.
Auf den ersten Blick erscheint Pablo Picassos Werk, das Atelier, vor allem düster und schwarz. Erst bei genauerem Hinsehen lassen sich im Dunkeln eine Staffelei und zahllose, ungeordnete Gegenstände erkennen. Wir blicken hier in das Atelier eines der bedeutendsten und bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts, der auch schon zu Lebzeiten gefeiert und verehrt wurde. Dabei soll Pablo Picasso eine überaus schwierige Persönlichkeit gewesen sein. Das berichten nicht nur seine zahlreichen Lebenspartnerinnen und Affären, die zum Teil lebenslang psychisch mit den Nachwirkungen der Beziehung zu Picasso zu kämpfen hatten. Picasso sagte derweil, jedes Mal, wenn ich eine neue Frau habe, sollte ich die alte verbrennen. Und steigerte sein Ego an Kämpfen, die zum Beispiel die Mutter seiner Kinder und eine seiner Partnerinnen öffentlich miteinander austrugen. Dies bezeichnete er als eine seiner wertvollsten Erinnerungen und machte sich zum Teil einen regelrechten Spaß daraus, seine Partnerinnen mit seinen Geliebten zu konfrontieren. Picasso wurde von seinen Partnerinnen auch als Sadist bezeichnet. Heute werden Picasso verschiedene psychische Krankheitsbilder nachgesagt, von denen aber keines belegt ist. Hingegen sehr gut belegt ist sein künstlerisches Talent, das ihm schon früh den Status eines Wunderkindes einbrachte. Zudem war er aber auch für seine zum Teil sensiblen bis melancholischen Werke ebenso bekannt wie für seine Wutanfälle. Er selbst verstand sich Zeit seines Lebens als großes Genie und berichtete einmal, »Als ich ein Kind war, sagte meine Mutter zu mir, wirst du Soldat, so wirst du General werden. Wirst du Mönch, so wirst du Papst werden. Ich wollte Maler werden und ich bin Picasso geworden.« Mitte der 1950er Jahre, als das Werk »Das Atelier« entstand, experimentierte Picasso intensiv mit der Technik der Lithografie. Hier wird das Motiv seitenverkehrt auf einen Lithografiestein aufgebracht und schließlich auf beispielsweise Papier gedruckt.
In seiner Lithografie hat Pablo Picasso eigentlich auch das absolute Chaos in seinem Atelier abgebildet. Und ja, das Interessante ist, dass sein Atelier von seinen Bewunderern teilweise auch als der Tempel einer Picasso-Religion bezeichnet wurde. Und interessant war auch, dass Picasso sehr wenige Menschen überhaupt in sein Atelier reingelassen hat und dass er das eigentlich selber auch als so eine Art Heiligtum, als etwas Sakrales einfach auch bezeichnet hat. Und dafür, dass das für ihn halt etwas so Wichtiges und Sakrales war, ist da eigentlich aber auch sehr viel Chaos, was ja eigentlich gegen jeglichen Sakralbau eigentlich ist, den ich so kenne. Eigentlich sind ja Sakralbauten eher so Formen und Ordnung
und herausgeputzt.
Ja, und das ist eigentlich das komplette Gegenteil davon.
Aber ich finde, es ist vielleicht sogar noch mal mehr in your face, weil er sagt so, das ist mein Chaos und das ist meine Unordnung und ihr findet es trotzdem noch toll. Und ihr bewundert es, obwohl ich mir nicht mal Mühe gebe, das zu ordnen oder zu arrangieren. Also ich finde, es ist sogar noch mal so eine Stufe drüber. Weil wenn ich jetzt dran denke, wenn Menschen unangekündigt in meine Wohnung kommen und es ist unaufgeräumt, ja, dann kriege ich die Krise. Ja. Und dann bin ich so, ich möchte gar nicht, dass ihr diesen Persönlichkeitsanteil von mir seht, der unordentlich ist und die Wohnung irgendwie im Chaos hinterlassen hat. Und Picasso ist sich seiner so sicher offensichtlich, dass er sogar ein Kunstwerk schafft, in dem er sein Chaos abbildet und trotzdem gefeiert wird.
Ich glaube, er mochte es halt auch so. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass er das so mochte. Und dass er wahrscheinlich in diesem Chaos seine Kreativität einfach am besten ausleben konnte.
Ja, und es kann ihm auch egal sein, was andere über ihn gedacht haben, weil er wohl sein größter Bewunderer gewesen sein muss. Zum einen sagt ja Pablo Picasso, Frauen sind entweder Fußabstreifer oder Göttinnen. Aber es gab eine Frau, die bei ihm als auch bei einem anderen Künstler, den wir heute schon am Tisch liegen hatten, nämlich Feuerbach, große Fans ihrer Arbeit waren, nämlich die Mama. Die hat die beiden, also unabhängig voneinander, unterstützt und auch zu großem auserkoren. Also es gibt Aufzeichnungen beider Mütter, die davon überzeugt waren, dass ihre Söhne auch zu etwas Höherem bestimmt sind.
Also fernab dessen von der elterlichen Sozialisierung kann es natürlich auch andere Faktoren geben und so, aber solche Phänomene sind oft halt eine Interaktion aus Umwelt und Veranlagung, die wir halt haben. Und wenn man halt in einem Familienhaushalt aufwächst, wo dann einem immer gesagt wird, er ist der Beste, das ist der Beste, mein Sohn, er ist der Schlauste, der Beste, in allem der Beste und so, dann wird man das irgendwann auch glauben. Und dann passiert tatsächlich das Gefährliche, nämlich man geht in eine Welt hinaus, die einem das nicht einfach so sagt. Einfach, weil das nicht die eigene Mutter ist, die einem einfach liebt, weil man ihr eigenes Kind ist. Sondern in der Welt wird man dann konfrontiert mit der Wahrheit, nämlich, dass man ein fehlerbehafteter Mensch ist, wie jeder andere auch. Und das ist eigentlich auch gut. Was viele Eltern da halt machen, ist, sie bereiten nicht ihre Kinder auf die Welt vor, auf die Welt, mit der sie konfrontiert sein werden, sondern sie versuchen ganz oft, die Welt für ihre Kinder vorzubereiten.
So. Und vielleicht auch ihre Kinder vor der realen Welt zu bewahren. Und dann entstehen vielleicht auch so Bilder, in denen man sich als Mutter oder Vater vorstellt, dass das eigene Kind so besonders ist, dass es über den Regeln oder auch über den Strukturen schweben kann, weil es so besondere Fähigkeiten hat.
Ein weiterer Ansatz, um Narzissmus darzustellen, ist im Kontext der sogenannten dunklen Triade als Persönlichkeitseigenschaft. Und hierbei wird Narzissmus zusammen dargestellt mit den weiteren Persönlichkeitseigenschaften Psychopathie und Machiavellismus. Wir haben jetzt zwar Begriffe wie Narzissmus und Psychopathie, diese werden allerdings jetzt nicht als psychische Störung erfasst, sondern auf der Persönlichkeitsebene. Wenn man jetzt fragen würde, was dies von psychischen Störungen unterscheidet, liegt der Unterschied jetzt bei Narzissmus und Psychopathie auf Persönlichkeitsebene darin, dass die Schwere halt noch nicht so gegeben ist, dass die Funktionalität im Alltag so eingeschränkt ist, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Störung oder eine Erkrankung. Und Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus werden als drei eigenständige Persönlichkeitseigenschaften aufgefasst. Allerdings sind das Persönlichkeitseigenschaften, wo sich in der Forschung immer gezeigt hat, okay, hierbei gibt es diverse Punkte bzw. diverse Eigenschaften, die auch überschneidend sind. Narzissmus sagt hoffentlich nach dieser Folge ganz vielen ja etwas und Psychopathie sagt sicherlich sehr vielen Leuten auch etwas, aber Machiavellismus sagt vielen sicherlich nichts. Also der Begriff Machiavellismus entstammt dem Renaissance-Philosophen Niccolo Machiavelli und beschreibt einen zwischenpersönlichen Stil, welcher sehr darauf erpicht ist, das eigene Vorankommen zu garantieren. Und hierfür wird natürlich auch Manipulation und alle weiteren dunklen Tricks, die es da gibt, auch in Kauf genommen. Und das ist tatsächlich als Persönlichkeitseigenschaft, hat das auch Überschneidungen mit Narzissmus und Psychopathie. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf jede einzelne Überschneidung eingehen würde, würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Allen drei Persönlichkeitseigenschaften ist gemein, dass Verhalten gezeigt wird, welches manipulativ ist, welches oft unehrlich ist, welches oft gefühllos ist, also gefühllos gegenüber dem Dritten, der davon betroffen ist. Und allen drei Eigenschaften ist auch gemein, dass es Personen, die eine hohe Ausprägung davon haben, nicht darum geht, sich mit anderen in vielen Kontexten gut zu verstehen. Also es ist quasi ein Zusammenspiel von drei Eigenschaften, die eigentlich unterschiedlich sind, aber auch diverse Gemeinsamkeiten haben.
Sehr spannend. Ich habe davon noch nichts gehört. Der
Machiavellismus.
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 Das klingt für mich wie, wenn man heute sagt, jemand ist opportunistisch.
Das würde sogar mit reinkommen, genau. Also jemand mit einer hohen Ausprägung von Machiavellismus unterscheidet sich oft von einer Person mit einer hohen Ausprägung von Psychopathie, dass sie sehr kalkulierend ist und weniger diese impulsiven Phasen hat. Also jemand mit einer hohen Ausprägung von Psychopathie ist eher impulsiv, neigt eher dazu, impulsives Verhalten zu zeigen. Aber die Person mit einer hohen Ausprägung von Machiavellismus würde dann vielleicht denken, ah, das könnte schlecht für meine Reputation sein. Das mache ich jetzt lieber nicht. So, also die Person mit einer hohen Ausprägung von Machiavellismus denkt ein bisschen vorausplanender. Gemein haben aber beide tatsächlich, dass Personen mit hohen Ausprägungen für Machiavellismus und Psychopathie beide tatsächlich unehrliches Verhalten sehr oft auch zeigen und, wie du schon gesagt hast, tatsächlich auch sehr opportunistisches Verhalten. Also Menschen mit einer hohen Ausprägung für Psychopathie können auch opportunistisches Verhalten durchaus zeigen, ganz klar. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn jetzt so das, was Personen mit einem hohen Grad an Narzissmus und hohen Grad mit Machiavellismus gemeinsam haben, ist es tatsächlich, andere beeinflussen zu können. Das ist das, was beide auf jeden Fall vereinen.
Ich merke, ich war auch im Gespräch die ganze Zeit wirklich ergriffen und ständig prasseln bei mir Bilder rein von Situationen oder Gesprächen mit FreundInnen oder in meinem Umfeld, wo das Wort Narzisst, Narzisstin gefallen ist. Es ist verlockend, das auch für sich als verletzte oder zurückgewiesene Person zu kategorisieren. Unser Appell heute ist mit Sicherheit der, Narzissmus ist wirklich schwer zu greifen, wirklich schwer festzunageln an bestimmten subjektiv wahrgenommenen Eigenschaften, aber es gibt den und er ist wahnsinnig schädlich.
Ich glaube, es ist ein großes menschliches Bedürfnis, Phänomene, die wir erleben in unserem alltäglichen Leben und vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen identifizieren und benennen zu können. Der Mensch ist halt an sich ja auch darauf aus, Schaden von sich maximal abzuwenden. Und wenn ich etwas identifiziert habe, habe ich auch eher so ein bisschen zumindest das Gefühl, dass ich das wieder abwenden könnte. Eine Gefahr, der ich ausgesetzt bin. Sei es etwas Physisches, aber sei es auch etwas Zwischenmenschliches. Und es ist dann natürlich auch verlockend, wenn wir dann so einen Begriff haben wie Narzissmus, weil dadurch können wir dann vermeintlich, also wir denken dann zumindest, wir können dann sicherstellen, dass uns das nicht wieder passiert. Aber es stellt halt die Frage im Raum, kann uns das wieder passieren, kann uns das nicht wieder passieren? Mein persönlicher Ansatz ist tatsächlich der, dass ich nicht persönlich versuche, solche Sachen jetzt in meinem persönlichen Erleben, jetzt fernab davon, ob ich jetzt selber Psychologe bin, ich versuche solche Sachen in meinem normalen alltäglichen Erleben in Beziehungen erstmal nicht unbedingt so zu kategorisieren tatsächlich. Und wenn eine zwischenmenschliche Beziehung in irgendeiner Art und Weise mir eher schadet, mir nicht gut tut und für mich einfach in keiner Art und Weise gut ist und ich nicht das bekomme, was ich da auch gebe oder das, was ich gebe, nicht erwidert wird, dann ist das einfach keine gute Beziehung und keine schöne Beziehung und dann ist das einfach nichts für mich.
Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob die Person jetzt ein Narzisst, Narzisstin ist oder nicht.
Die Person kann auch Raketenwissenschaftler sein. Da ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, was die Person ist an der Stelle.
Ja, was haben wir heute gelernt? Ich glaube, eines der Dinge, die ich mir total mitnehme, ist, dass auch der narzisstische Mensch ein sehr gekränkter ist und jemand, der oder die auch viel anfälliger ist für Depressionen, für Verletzungen, für negative Spiralen in sich, weil diese Ablehnung und ständige Überhöhung, und das ist ja total anstrengend, das die ganze Zeit auszutarieren. Und dann kann man sich natürlich fragen, so wie soll ich überhaupt empathisch bleiben für jemanden, der sich immer aufgockelt und aufspielt und toll findet und dann aber traurig ist, weil nicht die ganze Welt den roten Teppich ausrollt. Und ich für mich beantworte das mit, ich möchte Menschen immer mit einer gewissen Sanftheit und mit einem gewissen Verständnis begegnen, obwohl oder gerade weil ich meine Grenzen wahren kann und weil ich abstecken kann, so, was kann ich geben und wie weit bin ich bereit, auch Menschen reinzulassen. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn da schädliche Verhaltensmuster auftreten, dann kann ich trotzdem die Empathie aufrechterhalten und mich gleichzeitig aus der Situation nehmen.
Das ist aber, glaube ich, das große Kunststück, ne? Also die Empathie aufrechtzuerhalten und sich aus der Situation rauszunehmen. Und das kann, glaube ich, für sehr viele Menschen auch eine sehr schmerzhafte Empfindung sein. Mhm. Ich glaube, das nennt man in der Literatur auch Amour-Faux. Ich habe es wahrscheinlich jetzt schlecht ausgesprochen, aber das ist dann tatsächlich so das Kunststück dabei, dass man jetzt die Person nicht unbedingt verteufelt, aber trotzdem seine nötigen Grenzen setzen kann. Und ich denke, Grenzen setzen ist da tatsächlich auch eines der wichtigsten Stichpunkte, die es da geben muss.
Ein Aspekt des schädlichen Verhaltens, das von Narzissten oder Narzisstinnen ausgehen kann, sind, wie wir heute auch schon in unterschiedlichen Ausführungen gehört haben, vermehrte Wutausbrüche oder auch Entgleisungen in den Emotionen. Und das sehen wir auch in Verbindung mit den Künstlern, die heute bei uns zu Gast waren. Ein Pablo Picasso war fast berühmt-berüchtigt für seine Wutausbrüche. Auch Feuerbach hat sein Bild zerstört, weil es jemandem nicht gefallen hat. Und wie gesagt, wir würden uns nicht trauen zu sagen, der ein oder der andere war ein Narzisst. Das können wir aus heutiger Sicht nicht mehr beurteilen. Doch was schon auffällig ist, ist die fehlende Frustrationstoleranz, die sich eben auch in Formen von Wut und schädlichem Verhalten der Umwelt gegenüber spiegeln kann. Und gerade die Menschen, die versuchen, Beziehungen mit vermeintlichen Narzissten oder Narzisstinnen einzugehen, werden merken, dieses Push and Pull, Heranziehen, Wegstoßen, Spiel kann schwierig sein, aber sind Narzissten, Narzisstinnen beziehungsunfähig, Can?
Beziehungen mit Menschen, die eine hohe Ausprägung von Narzissmus haben, sind sicherlich mit diversen Konflikten behaftet. Und ich denke, das erschließt sich aus der Natur der Beziehung halt selbst. Ausgehend davon ist es natürlich erstens abhängig von dem Grad der narzisstischen Eigenschaften, die die Person hat. Wir haben ja schon das Thema angeschnitten. Narzissmus gibt es ja auf einem gewissen Spektrum quasi. Es kann als Persönlichkeitseigenschaft da sein und als Persönlichkeitseigenschaft sind wir, wie bekannt, alle davon auch irgendwie betroffen. Das andere Ende des Spektrums sind natürlich Menschen mit narzisstischen Eigenschaften, die sich gar für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung qualifizieren. Und da muss man sagen, dass diese Beziehungen auf jeden Fall sehr schwierig sein werden, weil einfach die Funktionalität im Alltag und generell in den zwischenmenschlichen Beziehungen durch die fehlende Einsicht der betroffenen Person eigentlich super erschwert wird an der Stelle. Ob eine Person mit narzisstischen Eigenschaften eine Beziehung führen kann oder nicht, ist mitunter irgendwo auch von dieser Einsichtsfähigkeit abhängig. Und Personen, die solche Eigenschaften haben, können durchaus auch Einsicht zeigen. Und da ist auch das Umfeld ein bisschen gefragt, inwiefern sie das Feedback auch geben kann und die betroffene Person, inwiefern sie das Feedback annehmen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf eine große Künstlerpersönlichkeit wie jetzt ein Pablo Picasso oder so zurückgehen, was vermutest du denn? Denkst du, da gab es viele Leute um ihn herum, die ihm überhaupt Feedback gegeben haben?
Ich kann mir vorstellen, dass die Hürde sehr groß ist, gerade wenn dann auch so ein Ruf schon vorauseilt. Man weiß aber heute, dass seine letzte Frau Gillot die erste war, die ihm überhaupt irgendeine Form von Rückmeldung zu seinem Verhalten oder auch Konfrontation zu seinem Verhalten gegeben hat. Und ehrlich gesagt, ich bezweifle, ob das noch viel ausgerichtet hat. Trotzdem ist mein Ansatz schon auch immer, jedes Korn, das man sieht und das vielleicht ein kleines Umdenken anregt, kann sich auch ausreifen und in einem langen, langen Prozess auch große Veränderungen anstoßen. Und deswegen würde ich das gar nicht zu gering fassen, dass Gillot sich getraut hat, ihm die Stirn zu bieten und mal zu spiegeln, wie er sich verhält. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon wichtig, dass Menschen, die sich in irgendeiner Form schädlich oder fehlverhalten, mit den Konsequenzen ihres Tuns konfrontiert werden und auch in regelmäßigen Abständen Grenzen aufgewiesen bekommen. Weil warum ist es so, dass mehrheitlich Männer in der Kunst sich sehr ausufernde Verhaltensweisen herausnehmen konnten? Das war, weil eine große Ehrfurcht und eine große Bewunderung vorherrschend war und ist und damit gerechtfertigt wurde, dass Menschen sich nicht an die Regeln halten müssen, die für alle anderen auch gelten, die halt keinen großen Namen haben.
Erstmal muss ich sagen, ich finde es eigentlich sehr bemerkenswert sogar von seiner letzten Frau, dass sie wirklich ihm überhaupt als erste Person in seinem Leben Feedback gegeben hat. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ich denke, wir beide nehmen halt an, dass er wahrscheinlich nicht viel Feedback bekommen hat in seinem ganzen Leben. Und ich denke tatsächlich, um jetzt da nochmal auch dran anzuschließen, das richtige Feedback zur richtigen Zeit kann schon auch einiges bewirken. Und ob die Person jetzt das Feedback annimmt oder nicht, ist natürlich jetzt eine andere Frage. Aber ich denke, es ist wichtig, den Leuten ein Feedback zu geben, auch wertschätzendes Feedback am besten gibt und das Verhalten der Person halt betrifft und nicht die Person selbst. So, man soll ja eigentlich niemals die Person selbst als Person kritisieren, sondern nur das jeweilige Verhalten. Und ich denke, das kann auf jeden Fall viel bewirken.
Ich-Botschaften, Beobachtungen, subjektive Eindrücke. Ja, eines der wichtigsten Dinge, die ich unseren Hörern und Hörerinnen in dieser Folge mitgeben möchte, und vielleicht möchtest du das ergänzen, ist die Tatsache, dass wir andere nicht von Grund auf verändern können. Wir können unseren Einfluss und unseren Eindruck hinterlassen, aber das Allerwichtigste ist, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen zu kennen, zu kommunizieren und zu wahren.
Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können in dem Fall.
Naja, und wenn ihr unsere narzisstischen Persönlichkeitsanteile ein bisschen befeuern wollt, weil ich glaube, wir würden uns darüber sehr freuen, dann hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung, erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Und vielleicht möchtet ihr diese Folge jemandem besonders ans Herz legen, der oder die sich gerade mit diesen Fragen beschäftigt.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Gian Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.